Ihr Lieben, Zettel und Stift raus, heute schreiben wir einen Test. Nein, natürlich nicht. Ihr kennt die Situation vielleicht noch aus der Schulzeit, aber heute brauchen wir vielleicht tatsächlich mal was zu schreiben, weil es ein bisschen komplizierter ist und relativ wissenschaftlich und man sich das möglicherweise mal aufmalen muss. Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was vielleicht für viele total offensichtlich scheint, aber was eigentlich doch gar nicht so offensichtlich ist. Nämlich, was ist denn eigentlich diese Zone 2, von der immer alle reden?
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Gut, also das war jetzt natürlich ein recht schroffer Einstieg. Wir wollen hier niemanden vergraulen oder irgendwie in den Biologieunterricht zurückversetzen. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz so einfach zu checken, dieses Thema.
Ja, wir schreiben jetzt einen Test, hat es mich fast verloren. Wenn es hier was zu sehen gegeben hätte, wäre ich schon weg gewesen. Aber das lässt sich ja über den Ton sehr schwer transportieren. Man kann vielleicht so ein bisschen daraus lesen. Ich war früher nicht so der Testtyp.
Also du meinst, du warst früher dann Kreide holen?
Ja, wenn man das so nennt, dann.
Meine Mutter sagt immer, sie war Kreide holen, ungefähr von Klasse 5 bis 10 oder so.
Deine Mutter? Das hätte ich jetzt ja gar nicht erwartet. Also, da müsste man jetzt Lottas Mutter mal in unseren Podcast einladen, damit man da hier so ein bisschen Hintergrund bringen könnte. Aber das ist ja ein anderes Thema. Das hat dann auch nichts mit Zone 2 zu tun, obwohl das ja vielleicht mit der ostdeutschen Herkunft irgendwie in Verbindung zu bringen wäre.
Zone 2?
Ja, ich weiß ja nicht, wie viele Zonen es gab, aber.
Ach so. Ja, also es gab ursprünglich ja mal 4 Zonen, ne? Aber das war Siehste? Ja noch bevor es die DDR gab.
Ja, das stimmt. Und 3 Zonen blieben ja auch hier. Und schon haben wir 2 verschiedene Zonenmodelle angesprochen, die nichts mit Sport zu tun haben.
Ja, tatsächlich. Da könnte man jetzt auch noch eine kleine Vorlesung drüber halten.
Ja.
Aber wir sind hier nicht im Geschichtspodcast.
Das
wäre dann
demnächst
unser zweites Standbein irgendwann.
Den machen wir demnächst, ja.
Genau. Mit Zeugenaussagen und
ja, Zeitzeugen.
Immer
nur Zeitzeugen.
Interviews.
Ich hätte
einige in petto.
Ich auch.
Ich bin eigentlich, ich bin kein richtiger Zeitzeuge. Ich habe das.
Doch, kommt auf die Zeit an. Ne? Man kann immer Zeitzeuge
sein. Der Wende.
Ja, oder Zeitzeuge des letzten, der Jahrtausendwende. Zeitzeuge der wirtschaftlichen Entwicklung.
Okay, jetzt wissen alle, wie alt ich bin.
Stopp. Wir verschieben das mal auf unseren Zweitkanal, den wir irgendwann demnächst starten. Wir sprechen wieder über Triathlon-Training. Bevor wir hier abdriften, uns beschäftigt seit längerer Zeit die Frage, was ist eigentlich Zone 2? Nein, uns beschäftigt natürlich die Frage nicht, sondern es gibt ja ganz viel Zone 2. Also du, lieber Hörer, liebe Hörerin, einmal jetzt das Handy raus, einmal bei Google Zone 2 eingeben und dann mal schauen, was da alles an Ergebnissen kommt. Es gibt ganz schön viele Ergebnisse zu Zone 2.
Moment, ich hatte vorhin irgendwas mit Zone 2 und Bettmatratzen. Also es war ganz skurril.
Ja, weil es gibt nämlich auch mehrere Zonen Bettmatratzen. Da bin ich auch drüber gestolpert. Also das ist natürlich nochmal, wie haben wir ja gerade gemerkt, ne, es gibt ja auch in der Geschichte in Ländern verschiedene Zonen oder gab es jedenfalls mal. Aber es gibt ja im Triathlon-Training immer Zonen. Und Zone 2 haben wir sicher alle schon mal gehört, ne?
Genau. Ich wollte hier eigentlich gerade nochmal dich ein bisschen korrigieren, weil du gesagt hast, wir hätten uns gefragt, was Zone 2 ist. Wir wissen natürlich, was Zone 2 ist.
Das meine
eigentlich
ich.
Fragen wir uns, warum das nie thematisiert wird, dass Zone 2 nicht Zone 2 ist.
Ja, genau. Oder dass wenn es um Zone 2 geht, oft der Kontext fehlt.
Ja, so könnte man es auch ausdrücken.
Weil dann sucht man, dann man hört, hier, der Kumpel trainiert mal wieder in Zone 2 und dann googelt man das und dann kommt der erste Artikel und in dem steht dann meistens, also die Chancen stehen groß, dass da drin steht, dass Zone 2 die Trainingszone ist, wo man seine Grundlagen trainiert.
Da steht dann meistens sowas von, man kann sich noch unterhalten, ohne dass man irgendwie außer Atem kommt. Und das ist ja so die leichte Trainingszone und also wie das halt immer beschrieben wird in der Fit for Fun und so weiter.
Der große Professor Dr. Ingo Frohböse würde jetzt sagen, laufen ohne zu schnaufen.
Sagt er das?
Ja, das sagt er manchmal auch. Aber ich finde es einfach schön, es würde auch zu ihm passen. Nein, er hat es schon gesagt und er hat ja auch recht, ne? Also wie sollte ich den Fitnesspapst in Deutschland kritisieren? Aber das ist tatsächlich so dann das, was so rauskommt. Dann steht da manchmal auch noch, ne? So der Puls hat so 65-75% der maximalen Pulshöhe. Also wenn man jetzt weiß, man hat einen Maximalpuls von 190, dann ist man in der Zone 2 und dann so bei um die 70% Puls unterwegs.
Genau, jetzt mal schnell nachrechnen. Im Kopf können wir ja alle.
Ja, gibt auch Online-Rechner. Die sind zwar nicht immer so gut, aber die geben auch irgendein Ergebnis raus.
Ja, und die Geschichte mit dem Maximalpuls ist natürlich auch tückisch, weil nicht jeder kennt seinen Maximalpuls. Und der Maximalpuls ändert sich auch im Laufe des Lebens. Also als kleines Kind oder Baby hat man einen riesig hohen, abartig hohen Maximalpuls. Und dann als älterer Mensch irgendwann kommt man nicht mehr über 160 Schläge pro Minute. Ja. Das liegt einfach mit Alterungsprozessen liegt daran. Genau, also das sollte man als Hintergrundwissen schon im Kopf haben. Natürlich gibt es dann auch immer so nette Formeln wie 220 minus Lebensalter, was aber auch super ungenau ist. Jedenfalls gerade für uns Sportler trifft das meistens nicht zu.
Nee, das sind immer so allgemeine Formeln, die halt so zu 60% zutreffen.
Genau,
so.
Es gibt auch Formeln, die ein bisschen genauer sind, wo dann zum Beispiel auch der Ruhepuls mit berücksichtigt wird. Das Geschlecht macht auch einen Unterschied oder auch das Gewicht. Mhm. Und da kann man dann schon ein paar genauere Näherungswerte finden. Aber am besten ist natürlich, man macht einen Test, um seinen Maximalpuls zu bestimmen.
Ja,
so,
ja,
das war jetzt nur mein kleiner Exkurs in Richtung Maximalpuls, was ja auch was mit Zone 2 zu tun hat.
Ja, da haben wir ja zum Beispiel auch viele Artikel bei uns auf der Seite, zum Beispiel, wie kann man seine Pulszonen berechnen. Es ist halt immer, ne, wenn es so einen Rechner gibt im Netz, wenn dann da steht Alter oder dann Alter und Geschlecht, dann ist halt schon sehr ungenau, weil Gewicht halt eine Riesenrolle spielen kann. Ne? Also 20 Kilo mehr oder weniger machen halt einen Unterschied. Und ich hatte mein am höchsten gemessener Maximalpuls mit irgendeiner Garmin-Uhr damals, das war sogar mit Pulsgurt, weil damals hatten die Uhren noch gar keine Pulsmessung am Handgelenk. Auf jeden Fall hatte ich mal einen Maximalpuls von 225. Ich weiß nicht, ob der stimmt und ich da gefährlich ungesund unterwegs war oder ob der halt nicht stimmt. Aber das ist halt dann auch immer so eine Sache, wenn die Uhr dann sowas rauswirft, dann ob man sich daran orientieren kann, ist auch so eine Frage, ne?
In dem Fall tippe ich dann auf gerade die Batterie gewechselt und dann ist der Pulsgurt eigentlich schon im Arsch. Also passiert ja leider auch immer mal wieder.
Eigentlich tippe ich da drauf, extrem leistungsfähig und super schnell unterwegs gewesen. Aber man kann das natürlich nennen, wie man möchte. Um zurück zu diesen Zonen zu kommen. Also, da, wenn man jetzt googelt, Zone 2 Training oder was ist Zone 2, dann ist eben das allermeiste Suchergebnis. Diese Zone, die dann da beschrieben wird, die wird landläufig auch gerne mal GA1 oder Grundlagenbereich genannt.
Da gibt es tatsächlich aber auch noch mindestens 3 andere Bezeichnungen für.
Ja.
Wenn man so will. Also, man könnte eben Zone 2 sagen, GA 1. Manche nennen das auch Base-Training. Klingt halt ein bisschen cooler auf Englisch. Im Prinzip ist es auch ein Teil des Low-Intensity-Training. Aber eben nur ein Teil. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen in dieses Fahrwasser, das ein bisschen gefährlich wird, weil Zone 2 ist eben nicht Zone 2. Wir müssen uns angucken, von welchem Modell gehen wir hier eigentlich aus?
Ja, aber lass uns erst bei dem ersten Modell bleiben, bevor wir diesen Weg noch weitergehen. Wir sind jetzt bei, ich verrate es jetzt einfach mal, beim 5-Zonen-Modell. Wir haben 5 Zonen und Zone 2 ist eben GA1. Das heißt, das ist der Bereich, in dem man jetzt vielleicht auch so ein bisschen sagen könnte, wir sind da im Fettstoffwechseltraining. Das ist nicht unbedingt das Training, in dem man ganz viel Fett verliert und deswegen schlank wird. Den Trugschluss gibt es ja auch. Und ich glaube, das ist auch ein großer Grund, warum so viele Artikel zum Zone-2-Training gibt, die dann eben genau diese GA1-Zone beschreiben. So, da das jetzt Zone 2 ist in diesem 5-Zonen-Modell, können wir jetzt auch einfach hier schon mal quasi veröffentlichen. Es gibt auch Zone 1. In diesem 5-Zonen-Modell fängt Zone 1 eben, ist quasi der Einstieg. Und da sind wir dann im Erholungsbereich. Das sind die Recom-Einheiten.
Genau, Recom steht für Regeneration und Kompensation, was eben dafür spricht, dass dort vor allem regenerative Prozesse im Körper ablaufen, also zum Beispiel die Glykogenspeicher wieder gefüllt werden und solche Geschichten und auch der Blutfluss ein bisschen angeregt und dadurch eben der Austausch von Stoffen aus den Zellen raus und in die Zellen rein passiert, so ganz grob.
Ja, das ist neben einem entspannten Erholungsmontag die Einheit, die der Trainer noch in den Trainingsplan schreiben darf, damit man sich vom langen, harten Wochenende erholen kann. Also eine Rekom-Einheit. So, das wäre Zone 1. Jetzt haben wir Zone 2, ist ja dieser Grundlagen-1-Bereich. Und das wird dann eben auch, weil es eben die zweite Zone in diesem 5-Zonen-Modell darstellt, wird es eben auch Zone 2 genannt. Wir nennen es nie so. Bei uns ist immer der GA1-Bereich. Macht einfach deswegen Sinn, weil die dritte Zone, die in diesem Modell kommt, dann eben auch die GA2-Zone ist oder der GA2-Bereich, also ein etwas intensiverer Grundlagenbereich, so die Theorie.
Ja, korrekt. Also Zone 1, 2, 3, 4 ist ja irgendwie super easy. Die Frage ist nur, wo unterscheiden die sich oder wo fängt die eine an und wo hört die eine auf?
Wir haben ja auch noch eine fünfte Zone, nicht nur 1, 2, 3, 4.
Ja, Tatsache, genau. Aber so in den meisten Fällen findet man dann so Werte wie eben Zone 1 wäre bis zu 60% der maximalen Herzfrequenz. Zone 2 wäre bis zu 70%. Ja, Zone 3, das ist super easy. Also kannst du dir merken, bis zu 80, bis zu 90, immer eine Zone weiter.
Genau.
Da muss man da gar nicht irgendwie sich groß was merken. Das ist nicht so kompliziert. Das ist das einfachste runtergebrochene. Natürlich gibt es auch unterschiedliche Leute, die unterschiedliche 5-Zonen-Modelle festgelegt haben. Mal nach Puls, mal nach Power und so weiter. Also das ist dann schon wieder etwas komplizierter, aber so ganz grob könnte man sagen, immer 10% mehr.
Ja, genau, genau. Und dann sind wir quasi, wären wir bei Zone 3 eben bei, wären dann was 80-90%.
Nee, bis zu
60-70%. 70-80%, genau, 70-80%. Und dann gibt es da natürlich auch, also im GA2-Bereich, also in Zone 2 in diesem Zonenmodell, sagt man, das ist eben der Bereich, da kann man auch lange Läufe machen, 2 bis 5 Stunden. Im Endeffekt kann man da unendlich lange unterwegs sein, wenn man Bock drauf hat.
GA2?
Nee, GA1.
Gut.
Und im GA2-Bereich eben dann bis zu 80% der maximalen Herzfrequenz wird diese Zeit dann schon stark runtergekürzt. Da sagt man dann so 30 bis 60 Minuten und Fachmann und Fachfrau werden jetzt schon hellhörig. 60 Minuten, da sind wir ja bei dem Punkt, wenn wir eine Intensität 60 Minuten lang durchhalten können oder maximal 60 Minuten lang, dann sind wir so ein bisschen um unsere Schwelle unterwegs oder eben um den FTP-Wert, wenn wir jetzt beim Fahrradfahren wären zum Beispiel.
Genau, so. Mit der Schwelle ist in dem Fall dann die anaerobe Schwelle, also die, wo das Laktat dann plötzlich so explodiert. Viele sagen ja, die ist bei 4 Millimol. Heutzutage ist die eigentlich, wird die eigentlich schon ein bisschen früher angesetzt.
Ja.
Aber letzten Endes ist es der Punkt, an dem das Laktat nicht mehr gleichzeitig abgebaut wird und wieder aufgebaut und das ungefähr so sich die Waage hält, sondern wo das Laktat, wie gesagt, dann in die Höhe schießt und wo wir dann irgendwann auch nicht mehr lange aushalten können. Also unterhalb der Schwelle geht es immer noch. Das ist der Laktat-Steady-State. Und da, oberhalb der Schwelle wird es dann schwer und wir können das nur noch ein paar Minuten aushalten.
Ja, genau. Da sagt man zum Beispiel auch, da ist eben dann in dieser Zone 3, also im Grundlagenbereich 2, der Grundlagenausdauer 2, das ist dann quasi dieses Sweet-Spot-Training. Also das ist halt natürlich dann an der oberen Grenze schon zu der Zone 4, die dann zum Beispiel, also da gibt es da auch wieder ganz viele Namen, die Zone 4 wäre dann zum Beispiel der Entwicklungsbereich. Wettkampfspezifische Ausdauer habe ich auch schon gelesen, also da gibt es ganz viel. Aber da ist man dann quasi schon über die Schwelle raus, da wird dann mehr Laktat produziert, deswegen kann man das nicht so lange aushalten. Also da kann man keine 60 Minuten drin laufen in dieser Zone.
Laufen, Radfahren, Schwimmen, ja. Kann man ja eigentlich auf alle diese Disziplinen übertragen. Da macht man dann auch diese schönen, berühmten VO2-Max-Intervalle, die ja meistens auch, ja, so 2 bis 4 Minuten zum Beispiel dauern,
ja.
Aber eben nicht länger. Davon kann man ein paar Stück machen, aber eben immer nur mit Pause.
Ja, teilweise je nachdem, wo man sich dann in dieser Zone 4 befindet, können die Einheiten auch ein bisschen länger sein. Also das ist ja auch wieder, da haben wir ja quasi dieses Spektrum von 80-90% Maximalpuls. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt bei 81% unterwegs ist oder bei 90. So, also das, da kann das auch nochmal variieren. Ich hatte mir da so ein bisschen auch aufgeschrieben, dass es tatsächlich auch 4 bis 20 Minuten gehen kann. Aber das sind auch bei den anderen Zonen, also jetzt zum Beispiel bei der Zone 5, den Spitzenbereich oder die anaerobe Leistung, die da noch kommt, da hängt es natürlich ganz krass davon ab, wie trainiert ist man, wie leistungs- und leidensfähig ist man auch. Und dann variiert natürlich auch der Zeitraum, den man in dieser Zone dann verbringen kann.
Ja, manchmal ist das ja auch von Zeitpunkt innerhalb der Saison abhängig, ja, dass man eben am Anfang der Saison das Ganze halt meinetwegen 20 Sekunden aushält und dann am Ende der Saison aber dieselben Wattwerte zum Beispiel auch 40 Sekunden schon treten kann oder dann höhere Wattwerte treten kann und über die 20 Sekunden halten. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Fluidum.
Fluidum.
Ja, das ist
ein sehr schönes Wort, finde ich.
Ja, also das ändert sich, wollte ich damit ausdrücken.
Ja, völlig verstanden, ich fand es einfach nur schön.
Alles ist im Flow, Panterei, jetzt haben wir auch noch ein bisschen Griechisch hier. also letzten Endes muss man das so sehen, dass die Pulszonen zwar immer alle so ungefähr gleich bleiben von den Prozenten her, aber was du in dieser Pulszone dann leisten kannst, also zum Beispiel, was du mit deinem Powermeter dann misst, das wechselt oder ändert sich im Laufe der Saison idealerweise, wenn du besser wirst. Auch, wenn du schlechter wirst, dann natürlich auch.
Ja, natürlich. Genau. Also das kann sich in beide Richtungen verändern. Und das ist ja natürlich auch das, was wir erreichen wollen mit dem Training. Dass die Zonen eben dann anders liegen. Also weil, wenn ich mit weniger Puls halt schneller laufen kann oder genauso schnell, dann habe ich mich ja trainiert. Oder mit weniger Energie dieselbe Geschwindigkeit laufen kann, dann habe ich mich trainiert. Oder wenn ich mit einer höheren Geschwindigkeit quasi immer noch unter der Laktatschwelle laufen kann, dann habe ich mich auch trainiert, weil dann kann ich ja in den 60 Minuten weiterkommen, als das 3 Monate vorher der Fall war. Mhm. So, einmal eins des Trainings, ne?
Ja.
So.
Und noch eine kleine Ergänzung.
Ja.
Gehört auch zum Einmaleins, dass natürlich von Zone 1 bis 5 die Intensität immer mehr steigt. Haben wir ja gesagt, mit 60 bis halt 100% des Maximalpulses. Ja. Und dass in der Zeit, wo eben die Intensität steigt, die Dauer sinkt. Also es ist quasi, nennt man das diametral, wie auch immer, das steht sich gegenüber.
Ja.
Das eine steigt, das andere sinkt.
Ja.
Im selben Ausmaß, mehr oder weniger. Also während man in Zone 1, also im Recomp-Bereich theoretisch auch ewig trainieren könnte, eigentlich auch im GA1-Bereich, weil man da eben auf die Fettverbrennung zurückgreift und Fett eben permanent verfügbar ist und man genügend Sauerstoff hat und so weiter, ist das dann eben im Entwicklungs- und Spitzenbereich nicht mehr möglich. Da macht man dann eben, wie gesagt, nur Minuten bis Sekunden.
Ja, da ist dann nichts mehr mit Laufen, ohne zu schnaufen.
Nee, da hechelst du dann wie eine Lokomotive.
Ja.
Genau. Da bist du weithin zu hören und hast vielleicht eine rote Birne.
Genau. Und das ist jetzt eigentlich ein Modell, das wir jetzt beschrieben haben. Da gab es, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren kam das auf, vielleicht auch schon früher und ich habe es erst dann mitbekommen. Da kam quasi mit diesem Modell so verschiedene Variationen. Also man kann jetzt dieses 5-Zonen-Modell ganz unterschiedlich nutzen und quasi so pyramidenähnlich das Training aufbauen. Das heißt, dass man sagt, okay, von Zone 1 oder von Zone 2 gibt es am meisten Training und von Zone 5 gibt es am wenigsten. So, und man stuft es immer ab. Je weiter, je intensiver, umso weniger. Und dann gab es eben vor ein paar Jahren, wurde dann quasi das HIIT und das LIIT-Training total in. Da hat man dann nicht mehr gesehen, dass Grundlagen trainiert werden, sondern da wird nur noch Low-Intensity-Training gemacht. Hört sich auch cooler an. Und dann gab es natürlich diesen polarisierten Ansatz, der auch immer noch weit verbreitet ist, wo man halt sagt, okay, wir trainieren nur GA1, Zone 2, da sind wir wieder, und quasi Zone 5. Also ich trainiere ganz viel, ganz locker und ganz wenig am Anschlag und versuche dadurch meine Gesamtleistung so gut oder am besten zu entwickeln.
Ja, wobei ich würde sagen, Also Lit, Mid, Hit, also das wäre jetzt das Low-Intensity-Training, das Middle-Intensity-Training und High-Intensity-Training. Das deckt sich mehr oder weniger mit dem 5-Zonen-Modell, indem man eben in der Mitte nur GA2 hat und, also sorry, das muss ich jetzt nochmal anders erklären.
ja, also
eigentlich gibt es zwei verschiedene Grenzen. Es gibt einmal die aerobe Schwelle und dann gibt es die anaerobe Schwelle.
Genau.
Und dadurch kann man eben Lit, Mit und Hit
also
unterteilen oder man muss voneinander unterscheiden.
Ich muss es jetzt nochmal ganz langsam sagen. Das sind drei Bereiche, Lit, Mit und Hit. Wenn man das zu schnell hintereinander sagt, dann ist es Lit, Mit, Hit. Und dann merkt man nicht, dass zwischendrin noch eine Zone ist. Also da hat man dann quasi so eine mittlere Intensität. So, aber grundsätzlich ist das halt ein 5-Zonen-Modell, das man unterschiedlich nutzen kann. Das, was wir jetzt beschrieben haben.
Ja, war noch nicht ganz fertig.
Ja, alles klar.
Ich wollte nur sagen, die Schwellen, unsere funktionellen Schwellen, die aerobe Schwelle, wo das Laktat zum ersten Mal so ein bisschen ansteigt und die anaerobe Schwelle, wo das Laktat dann plötzlich Party macht,
ja,
die sind quasi der Ausgangspunkt von diesem 3-Zonen-Modell.
Auf das wir jetzt zu sprechen kommen.
So, und da gut, jetzt ist die haben wir endlich die Kurve.
Mensch, Lotta, das war ja super smooth, würde man jetzt sagen.
Also.
Aber es ist auch nicht so einfach. Es ist, glaube ich, auch nicht so einfach beim Zuhören, weil es halt diese so viele Zonen gibt.
Ja, und weil auch alles unterschiedlich heißt und immer mit Abkürzungen ist. Und da kann man schon ein bisschen durcheinander kommen.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, ist, dieses Low-Intensity-Training bis zur aeroben Schwelle entspricht ungefähr Zone 1 und 2, also Rekom und GA1.
Genau.
Und dieses High-Intensity-Training oberhalb der anaeroben Schwelle,
ja,
wo dann schon so viel Laktat im Spiel ist und so weiter, entspricht ungefähr Zone 4 und 5, also Entwicklungs- und Spitzenbereich.
So, jetzt muss ich aber ganz kurz bremsen. So, bevor Lotta jetzt hier alles quasi auf den Tisch legt und dann sowieso alles klar ist. Dieses 3-Zonen-Modell, das gibt es auch schon länger. Und das ist zum Beispiel im Radsport dann zur Anwendung gekommen. Und es ist ganz grundsätzlich, nicht nur im Triathlon, sondern in der Sportwelt immer so, wenn jemand mit einem vielleicht nicht ganz so verbreiteten Trainingsmodell oder mit einem Trainingsansatz plötzlich sehr erfolgreich wird, dann gucken eben alle, Mensch, jetzt hat der das so und so gemacht und vielleicht ist das ja ein guter Ansatz. Ein Beispiel ist, Lucy Charles hat letztes Jahr vor ihrem Hawaii-Sieg ganz viel quasi zu Hause trainiert. Also sie hat ihr Trainingslager oder die letzten Wochen vor der Abreise nach Hawaii eigentlich alles zu Hause gemacht. Sie ist nur schwimmen gegangen, quasi im Schwimmbad. Und da musste sie sich auch an Zeiten halten. Aber ansonsten hat sie auch extrem viel Indoor gemacht und war gar nicht vor Ort, hat sich da nicht vor Ort an die Hitze adaptiert und ganz vieles eben anders gemacht. Und dann gucken natürlich alle, oh, da hat jetzt jemand was Neues entwickelt und schau mal, jetzt hat sie die Weltmeisterschaft gewonnen. Und so war das dann eben auch bei diesem 3-Zonen-Modell. Da kamen Leute aus dem Norden, die Norweger, und die waren plötzlich sehr erfolgreich. Die haben natürlich auch immer sehr viel Blicke auf sich gezogen, weil sie ständig nur geblutet haben, weil da nur Laktat gemessen wird von morgens bis abends. Und dann haben da Leute Olympia und Hawaii gewonnen und dann haben natürlich alle geguckt, Mensch, was machen die? Und die Norweger trainieren nach einem 3-Zonen-Modell, von dem Lotta jetzt gerade schon 2 Zonen erwähnt hat. Und Lotta, du hast ja auch gerade quasi die Parallelen gezogen zu diesem 5-Zonen-Modell, das wir gerade vorher beschrieben haben. Und es gibt da eben die Zone 1, das ist quasi dieses Low-Intensity, also Fat-Max-Training, alles quasi unter der aeroben Schwelle. Und dann dieses die V2-Max-Zone oder eben über der Schwelle, Zone 3, die im anaeroben Bereich ist.
Mhm.
Und dann gibt es zwischendrin eben noch eine Zone 2.
Ach so, okay, jetzt bin ich selber durcheinander gekommen mit den Zonen. Ich wollte dir jetzt schon widersprechen. Wie kannst du hier Zone 3 sagen? Oh mein Gott, also das ist wirklich super, super schwierig. Und ich glaube, jetzt wird vielleicht auch ein bisschen klar, worauf wir hinaus wollten.
Genau.
Dass nämlich Zone 2 nicht Zone 2 ist.
Richtig.
Beziehungsweise man das in den richtigen Kontext setzen muss und sagen, okay, ich benutze jetzt das Modell von Seiler oder von Friel oder von Coggin oder von wie auch immer.
So, also, ja, und da auch nochmal ganz kurz. Coggin und Allen sind das Fünf-Zonen-Modell, jedenfalls im FTP-Bereich. Es gibt da auch andere, die sich damit befasst haben. Und dann ist dieses Drei-Zonen-Modell, du hast es gerade eben gesagt,
von
Seiler, dieses Drei-Zonen-Modell, ja, wenn man von Zone 2 spricht im Trainings, in der Trainingsplanung oder in der Zonendefinition, muss man immer eigentlich dazu sagen, wo sich, in welchem Modell das die Zone 2 ist.
Genau. Und dann müsste man eigentlich auch noch sagen, was für eine Trainingsphilosophie steckt dahinter. Denn du hast es schon angesprochen, nach dem Drei-Zonen- oder im Drei-Zonen-Modell ist es häufig verbreitet, dass man dann sagt, man trainiert eigentlich nur in Zone 1 und in Zone 3. Und Zone 2 lässt man komplett aus. Das heißt, es ist die verbotene Zone mehr oder weniger. Und
also das wäre jetzt ein polarisierter Ansatz.
Genau, aber das ist ja meistens damit verbunden, dieses polarisierte Training mit
Das ist aber mehr verbreitet eigentlich beim Fünf-Zonen-Modell. Im Drei-Zonen-Modell, gerade wenn wir uns, wie wir es erwähnt haben, ja an den Norwegern orientieren, haben wir eben quasi die Zone 2 ist unter der Schwelle. Und das ist ja dann wieder
unter der anaeroben Schwelle.
Oh, Entschuldigung,
bitte,
ja, bitte. Wir haben jetzt
schon konkret
wir, ja, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon beide genannt. Da, wo das Laktat gerade nicht mehr wird, also diese Laktat-Steady-State, wo man eben sich länger befinden kann. So, aber das, der, quasi die Verteilung im Trainingsplan ist tatsächlich so, dass in der Zone 2 eigentlich diese ganzen Key-Sessions absolviert werden, also die Einheiten, die man, die einfach wichtig sind, die im Trainingsplan dann auch die Priorität haben, aber die werden sehr dosiert eingestreut und man verbringt viel, viel mehr Zeit in Zone 1, also im Grundlagentraining, also das ist ja dann wie der GA2-Bereich, so mehr oder weniger, und man hat aber trotzdem auch hin und wieder mal Einheiten, die quasi in Zone 3 sind, aber das ist noch viel weniger als in Zone 2. Und das hat einfach den Hintergrund, dass wenn man halt nicht so super intensiv trainiert, dann kann man sehr viel mehr Volumen machen und das sorgt für eine stärkere Leistungssteigerung.
Okay, jetzt ja, nochmal, weil es nämlich, glaube ich, echt schon wieder ein bisschen eskaliert ist, beziehungsweise die Verwirrung einfach komplett wird, wenn wir jetzt mit in diesem Drei-Zonen-Modell dann auch noch unterschiedliche Trainingsphilosophien haben. Du hast jetzt gerade die Norweger angesprochen.
Ja.
Also es geht darum, wie zum Beispiel Gustav Iden und Christian Blumenfeld vorrangig trainieren. Und die trainieren sehr viel in diesem Low-Intensity-Bereich, weniger im mittleren Intensitätsbereich und noch weniger im hochintensiven Bereich. Also im Prinzip wie so eine Pyramide.
Ja, genau.
Genau. Und es gibt aber auch, oder das war zumindest in den 2000ern sehr verbreitet und gibt es heute immer noch oder wird einfach auch noch viel gemacht im Triathlon, dieses Polarized-Modell, wo die Zone 2 eigentlich mehr oder weniger ignoriert wird und sonst nur Lit und Hit trainiert wird.
Ja, genau. Also das ist auch ein Trainingskonzept, das auf drei Zonen basiert. Da wird nur der Fokus den Zonen anders gelegt. Aber wir sprechen dann eigentlich bei dem norwegischen Modell und bei dem Polarized Training über dieselben drei Zonen. Also Zone 2 beim polarisierten Training ist genau dieselbe Zone wie beim norwegischen Modell. Und damit können wir auf jeden Fall mal sagen, wenn wir in diesen beiden Zusammenhängen von Zone 2 sprechen, meinen wir auf jeden Fall dasselbe. Aber das ist nochmal eine andere Zone 2 als beim Fünf-Zonen-Modell.
Ja, genau. Und in dem, je nachdem, wie gesagt, welche Trainingsphilosophie man da verfolgt, ist Zone 2 halt unerwünscht oder genau das, was man machen soll.
Ja, oder das, was man eben ein bisschen machen soll.
Ja,
weil
genau.
Also die Norweger trainieren ja eigentlich viel um die Schwelle rum, aber eigentlich nicht so hochintensiv, wie man das im Polarized-Training macht. Und das hat eben den Hintergrund, dass die argumentieren und der Erfolg gibt ihnen ja auch so ein bisschen recht, Also ich argumentieren, das ist zu intensiv, dann bin ich eigentlich zu kaputt, dann brauche ich zu viel Regenerationszeit und in der Zeit kann ich halt nicht anderes trainieren. Und die verbringen halt lieber die Zeit dann in Zone 1 und trainieren ein bisschen, also für sie halt entspannter und haben dann einen größeren Trainingseffekt.
Genau, für sie entspannter ist ein schöner Hinweis. Ja, ja,
ist für uns natürlich nicht so entspannt.
Weil, aber das sieht natürlich trotzdem immer schlimm aus, wie die schwitzen, sage ich mal. Aber ja, von nichts kommt nichts.
Ja, ich meine, wenn du irgendwie versuchst, deine Schwelle zu finden und bei 3,06 eben die Bahnen ziehst und dann zwischendrin immer ein Laktat misst, weil Laktatmessen ist beim norwegischen Modell extrem wichtig, deswegen wird da so viel gepikst, dann schlackere ich nur mit den Ohren, wenn ich diese Zeiten sehe.
Mit 3,06 meinst du jetzt eine Pace?
Mhm, genau.
Ja, genau.
Meine ich eine Pace.
Ist ja, also eine 3,06 halte ich auch ein paar Sekunden durch, aber halt nicht so einen Kilometer oder so.
Nö, und vor allen Dingen nicht, also das ist ja auch immer die Frage, ob man es durchhält oder, ja, das hängt immer ein bisschen zusammen, wo man sich dann quasi in seinem Leistungsbereich befindet. Wenn er sich da in dem Bereich befindet, also der Herr Blumenfeld, wo er das vielleicht 60 Minuten durchhält und wir da sind, wo wir, wenn wir es noch 2 Sekunden länger machen, sterben, dann ist das halt ein großer Unterschied.
Ja, definitiv.
Ja.
Jetzt haben wir eigentlich relativ viel vom Laufen gesprochen und auch ein bisschen vom Radfahren. Im Schwimmen gibt es das ja theoretisch auch, nur da wird meistens nicht unbedingt der Puls gemessen. Da könnte man theoretisch auch Laktat messen, aber meistens wird es dann eher nach Pace gesteuert. Also je nach Sportart ist es praktikabler oder auch nicht so praktikabel, mit Wattmesser oder Pulsmesser unterwegs zu sein. Und ja, dementsprechend wird es halt dann auch noch komplizierter.
Es ist, glaube ich, immer praktikabler, je größer der Geldbeutel ist. Also es gibt ja mittlerweile ganz schön viele mobile Testgeräte. Es gibt ja auch schon quasi die mobile, jetzt fällt mir Spiroergometrie, das ist das Wort, das ich suche. Ich habe jetzt gar nicht so lange gesucht. Es gibt auch schon so quasi eine mobile Spiroergometrie. Man kann, glaube ich, in manchen Schwimmkanälen, also in irgendwelchen Gegenstrompoolanlagen, auch das Atemgas messen. Das heißt, da könnte man das auch darüber machen. Das ist jetzt nicht portabel, aber wenn man da das Geld zu hat, so einen quasi Schwimmkanal mal zu buchen, dann kann man das auch machen und dann kriegt man da auch beim Schwimmen sicher die passenden Pace-Zeiten raus. Also wenn man das Geld hat, kann man da ganz viel machen. Ansonsten für uns, sagen wir mal 0815 Athleten, ist es nicht ganz so einfach, jetzt das norwegische Modell zu praktizieren, weil man halt A, sehr genau wissen muss, wo die eigene anaerobe Schwelle ist und dann auch B, das so pacen können muss, dass man eben direkt darunter trainiert.
Ich glaube, das ist die größere Schwierigkeit,
ja,
einzuschätzen, wie viel Energie oder ja, wie viel Kraftaufwand brauche ich jetzt für dieses bestimmte Intervall.
Ja.
Also mir persönlich fällt es beim Schwimmen immer noch am leichtesten, weil man da ja nur zum Beispiel eine Bahn 25 Meter oder 50 Meter irgendwie sich einteilen muss, kräftemäßig.
Hm.
Aber natürlich ist es auch tagesformabhängig, wie, also es fühlt sich vielleicht immer gleich anstrengend an, aber ist nicht immer gleich schnell. Und das dann beim Laufen und beim Radfahren eben auch genauso einzuschätzen und das auch dann 10 oder 12 oder 20 Intervalle lang, puh, das ist schon ein höheres Niveau, würde ich sagen.
Ja.
Deshalb sind sie auch Profis.
Ja, genau. Und deswegen sind sie vielleicht auch so erfolgreich. Aber das ist ja fast schon ein anderes Thema. Und liebe Hörer, liebe Hörerin, wenn dich andere Themen im Bereich Trainingssteuerung, Trainingsplanung oder Triathlon an sich interessieren, dann schau doch mal in die Shownotes der Podcast-Folge. Wir packen da den Link zu unserem Newsletter rein. Dann kannst du dich in unseren Newsletter eintragen. Da gibt es momentan auch noch einen kostenlosen Trainingsplan, glaube ich, und ein kleines Stabi-E-Book. Aber da könnt ihr euch eintragen, da kannst du dich eintragen und dann gibt es die Infos immer direkt gleich ins E-Mail-Postfach. Denn Lotta kratzt ja eigentlich schon mindestens an 2 Themen, die so ein bisschen weiterführend sind. Wir wollten ja heute nur klären, was ist eigentlich diese ominöse Zone 2? Und das kann eben Verschiedenes bedeuten. Jedenfalls, es kann schon Verschiedenes bedeuten, alleine wenn wir über die Trainingssteuerung sprechen.
Genau, aber schätzungsweise, wenn irgendjemand einen Kommentar bei YouTube oder Instagram oder sonst wo was verfasst und von Zone 2 spricht, kannst du, sag ich mal, zu 90% davon ausgehen, dass er das Grundlagentraining meint.
Ja, Wenn allerdings ein Trainer, ein fancy, ambitionierter Athlet oder sonst irgendjemand im Internet von Zone 2 spricht und es sieht nach Schweiß aus, dann ist das vielleicht die Zone 2 aus dem Drei-Zonen-Modell und dann hat das mit Grundlagentraining nichts mehr zu tun.
Ja, wobei ich schwitze auch beim Grundlagentraining. Also kommt drauf an. Auf dem Rollentrainer ist ohne Ventilator ist es ganz schlimm. Natürlich draußen weht immer ein schöner Wind. Da ist nicht so problematisch.
Ja, aber nur so als kleine Faustregel, das ist natürlich auch immer unterschiedlich. Aber so kann man das ein bisschen unterscheiden und da ist es auch sehr sinnvoll, einmal genauer hinzugucken, gerade wenn man sich vielleicht auch irgendwo einen Trainingsplan kostenlos aus dem Internet zieht. Wenn da Zone 2 steht, muss man immer gucken, in welchem Zonenmodell man sich befindet. Und dann ist es auch kein Problem mehr, die richtige Zone 2 zu identifizieren. Denn nach der Folge wissen wir alle, was diese Zone 2 ist. Und wir hoffen, dass wir das jetzt auch halbwegs verständlich für dich hier runtergebrochen haben und sind gespannt, falls nicht oder falls du irgendwelche Tipps oder Anregungen hast, gerne einfach uns einen Kommentar schreiben über die Shownotes-Seite oder bei Instagram, bei Facebook oder bei YouTube melden.
Genau, bei YouTube gibt es auch noch so ein paar andere Infos, da ist jetzt gerade so ein bisschen der Schwerpunkt auf dem Laufen, warum man langsam laufen soll.
Genau.
Und so weiter. Also,
und auf der 965 von Garmin, die ist zwar schon ein bisschen älter, aber die läuft gerade bei uns durch den Test. Und da gibt es auch ein paar Infos. Das heißt, es lohnt sich auch mal beim YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Und ansonsten gerne in diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Wir freuen uns immer, wenn wir gewertschätzt werden und unsere Arbeit auch etwas Belohnung erfährt. Und es hilft uns natürlich auch extrem, je besser wir bewertet sind oder je mehr Leute uns bewerten, umso mehr Leute hören uns und umso mehr Einfluss haben wir. Und dann können wir auch die richtig großen Interviewgäste noch hier vors Mikrofon bekommen.
Wobei einige sehr große hatten wir ja tatsächlich schon.
Ja, ich habe gerade überlegt,
so viele große. Ich verweise nur auf Anne Haug und dann Lorang.
Ja, so viele große gibt es eigentlich gar nicht mehr. Aber da gibt es doch die ein oder andere Person, die wir gerne schon auch nochmal löchern würden. Und dafür brauchen wir quasi den Community-Backup.
Ja, oder wir brauchen ein KI-Update, um das Ganze dann auf Englisch zu machen. Oder. Nein, es gibt ja auch noch andere Sprachen, die man auch noch vielleicht abgrasen müsste.
Unsere Hörer hören, glaube ich, jetzt schon ganz gerne auf Deutsch. Und das ist mir auch lieber. Interviews auf Deutsch sind gut. Aber das wird die Zukunft zeigen. Jetzt einmal abonnieren, einmal positiv bewerten. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Und wünschen bis dahin viel Spaß beim Training.
So ist es. Bis dann.
Ciao, ciao.